Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Auf Lora München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Heute geht es um das Tanzverbot an sogenannten stillen Tagen in Bayern. Wir erklären, warum der Bund für Geistesfreiheit München trotzdem im November 19 Veranstaltungen macht, auf denen getanzt und gefeiert werden kann. Und wir erklären, was er dafür tun muss. Außerdem berichten wir von einer Kundgebung gegen den sogenannten 1000-Kreuze-Marsch radikaler AbtreibungsgegnerInnen am 29. September auf dem Odeonsplatz. Und wir stellen einen Gesetzentwurf von 26 Organisationen für eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs vor. Dazu waren wir am 17. Oktober auf einer Pressekonferenz, auf der der Vorschlag präsentiert worden ist.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
In Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch noch immer im Strafgesetzbuch geregelt, genauer gesagt im Paragraph 218. Der besagt, dass man nur ausnahmsweise, nämlich in den ersten 12 Wochen und nur unter Einhaltung bestimmter Bedingungen wie einer Pflichtberatung abtreiben kann. Seit Jahren kämpfen Frauen und Frauenverbände bundesweit für eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bzw. um die Streichung des Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch. Sie kämpfen aber auch für eine bessere medizinische Versorgung für ungewollt Schwangere. So müssen gerade im Flächenland Bayern ungewollt Schwangere weite Wege auf sich nehmen, um einen Abbruch durchführen zu lassen. Ein Hoffnungsschimmer für die Verbände waren die im April dieses Jahres öffentlich gemachten Empfehlungen der von der Ampelregierung eingesetzten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Darin steht, innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen sollen Frauen grundsätzlich einen Abbruch vornehmen lassen können. Auch bis zur 22. Schwangerschaftswoche können Abbrüche legalisiert bzw. entkriminalisiert werden. Dazu bedürfe es aber einer gesetzlichen Regelung. Und in der Spätphase, also nach der 22. Woche, soll der Abbruch grundsätzlich rechtswidrig bleiben. Müsse aber nicht strafbar sein, so die Kommission. Organisationen wie Pro Familia oder das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, die sich seit Jahren für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs einsetzen, zeigten sich mit den Vorschlägen sehr zufrieden. Die VertreterInnen der Ampelregierung hingegen, die die Kommission selbst eingesetzt hatten, ruderten zurück. Familienministerin Paus sprach von guter Grundlage für den nun notwendigen offenen und faktenbasierten Diskurs. Justizminister Buschmann möchte verhindern, dass diese Debatten die politische Mitte spalten und die politischen Ränder stärken. Und auch Gesundheitsminister Lauterbach warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft. Unterstützung schaut anders aus und so ist von politischer Seite nicht viel passiert seitdem. 26 Organisationen haben nun das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen und einen Gesetzentwurf vorgelegt, um zu zeigen, dass und wie eine straffreie Regelung eines Abbruchs möglich ist. Am 17. Oktober wurden die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Zunächst schildert Stefanie Schlitt, stellvertretende Vorsitzende des Pro Familia Bundesverbands, was es für ungewollt Schwangere bedeutet, wenn der Paragraph 218 StGB so bleibt, wie er ist.
Wir müssten uns damit abfinden, dass ungewollt Schwangere mit erheblichen Zugangshürden klarkommen müssten. Die Kosten des Eingriffs, die Pflicht zur Beratung, auch wenn kein Beratungsbedarf besteht, die dreitägige Wartefrist, bevor ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann, das Fehlen ortsnaher Versorgungsangebote in vielen Teilen Deutschlands, das alles generiert Druck, insbesondere Zeitdruck, und ist der körperlichen und emotionalen Gesundheit der Betroffenen abträglich. Mit diesen geltenden Konsequenzen der geltenden Regelung müssen wir uns aber nicht abfinden. Denn der Schwangerschaftsabbruch kann in Deutschland anders geregelt werden, als Paragraph 218 das derzeit tut. Bei unserem Gesetzentwurf geht es darum, was in Deutschland möglich ist, die gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs betreffend. Dass eine gute Regelung möglich sein muss, das haben unsere Verbände lange behauptet. Jetzt haben wir die Probe auf das Exempel geliefert. Was also ist möglich? In einem Wort viel und in zwei Worten viel Gutes. Bei einer Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs sind verschiedene Regelungsansätze denkbar. Der von uns vorgelegte Gesetzentwurf zeigt, dass und wie der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland endlich im Einklang mit dem Grundgesetz, den Menschenrechten der Betroffenen und der internationalen Gesundheitsevidenz geregelt werden kann. Dabei basiert der Gesetzentwurf auf den Empfehlungen der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die im April diesen Jahres ihren Abschlussbericht vorgelegt hat. In Bezug auf Sachverhalte, zu denen die Kommission für die Ausgestaltung von Regelungen verfassungsrechtlich abgesicherte Gestaltungsspielräume ausweist, orientieren sich die vorgeschlagenen Regelungen an den Empfehlungen internationaler Menschenrechtsgremien an Deutschland als Vertragsstaat internationaler Menschenrechtsverträge und an den maßgeblichen Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation. Gesetzentwürfe werden üblicherweise von Ministerien oder Parlamentarierinnen vorgestellt. Heute ist es anders. Wir fordern den Bundeskanzler, die Bundesministerinnen und Bundesminister und die Bundestagsabgeordneten aller demokratischen Parteien dazu auf, den Schwangerschaftsabbruch noch in dieser Legislaturperiode neu zu regeln. Unsere Verbände und Organisationen sehen den vorliegenden Gesetzentwurf als Impuls dafür und sichern ihnen unsere Unterstützung zu.
Sagt Stefanie Schlitt, stellvertretende Vorsitzende des Pro Familia Bundesverbands. Weitere Verbände, die am Gesetzentwurf mitgearbeitet haben, sind unter anderem der Deutsche Frauenrat, Doctors for Choice, Medica Mondiale, Amnesty International, Terdifam, Verdi, AWO und das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Professor Dr. Liane Wörner ist Professorin für Strafrecht und Medizinrecht an der Universität Konstanz und Mitglied der von der Ampelkoalition eingesetzten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Sie stellte auf der Pressekonferenz zunächst die Grundzüge des Gesetzentwurfs vor.
Die Frage, ob man den Schwangerschaftsabbruch auch außerhalb des Strafgesetzbuchs regeln könnte, hat die Kommission sehr ausführlich, verfassungsrechtlich und menschenrechtlich mit Ja beantwortet. Der vorliegende Entwurf ist ein Vorschlag, wie das im Einzelnen aussehen könnte. Dort, wo die Kommission Gestaltungsspielräume für den Gesetzgeber gesehen hat, orientiert sich der Gesetzentwurf an den Empfehlungen von Menschenrechtsausschüssen und den Empfehlungen der WHO. Andere Entwürfe sind denkbar. Dieser Entwurf versteht sich als maßgebender Impuls an den Gesetzgeber zu einem nun drängenden, demokratischen und vielfältigen Diskurs. Das Strafrecht war über viele Jahre das Kernstück der Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs. Das überwindet der Entwurf. Er stellt stattdessen den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der Frau bzw. schwangeren Person außerhalb des Strafrechts und zwar als rechtmäßige medizinische Gesundheitsleistung. Die Schwangere erhält einen Anspruch auf psychosoziale Beratung mit Sprachmittlung und Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen. Daneben sichern Regelungen die Standards medizinischer Berufsausübung. Das neue Kernstück der Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs ist damit das Schwangerschaftskonfliktgesetz in einer weitgehend überarbeiteten Form. Schwangerschaftsabbrüche auf Verlangen bis zur 22. Woche werden straflos und rechtmäßig. Die bisherige Wartezeit und Beratungspflicht entfallen. Daneben bleibt ein Schwangerschaftsabbruch aufgrund medizinischer Indikation wie nach der derzeitigen Ausgestaltung rechtmäßig und straflos. Auf das Erfordernis von Leitlinien weisen wir hin. 218 bis 219b des Strafgesetzbuchs werden damit insgesamt aufgehoben. Die verfassungsgerichtlich festgestellte Schutzpflicht wird beachtet, schwangere Verfahren und Embryo und Fetus geschützt. Des Strafrechts bedarf es vielmehr ausschließlich zum Schutz der Schwangeren vor nicht selbstbestimmten Abbrüchen. § 218 neu schützt sie vor Schwangerschaftsabbruch gegen oder ohne ihren Willen. Denn der nicht selbstbestimmte Schwangerschaftsabbruch stellt einen Eingriff in körperliche Unversehrtheit, Lebens-, Selbstbestimmungs- und Persönlichkeitsrechte der Schwangeren dar.
Soweit Professor Dr. Liane Wörner. In Zukunft soll der Schwangerschaftsabbruch bis zur 22. Woche straflos und rechtmäßig sein. Die Kosten für den Abbruch übernehmen die Krankenkassen. Professor Dr. Maria Wersig ist Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit an der Hochschule Hannover und ebenfalls Mitglied der von der Ampelkoalition eingesetzten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Sie geht in ihrer Stellungnahme insbesondere auf dem im Gesetzentwurf neu eingeführten Rechtsanspruch auf Beratung für ungewollt Schwangere ein. Die Beratungspflicht soll abgeschafft werden.
Das neue Kernstück der Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs nach dem Entwurf, es wurde bereits gesagt, findet sich im Schwangerschaftskonfliktgesetz, was in weiten Teilen überarbeitet wurde. Der wesentliche Paradigmenwechsel ist die Umstellung von der derzeitigen Pflichtberatung zu einem sozialrechtlichen Rechtsanspruch auf psychosoziale Beratung zu Themen von Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch für jede Schwangere. Die derzeitige Regelung einer strafrechtlich flankierten Beratungspflicht ist widersprüchlich. Sie wird als ergebnisoffen bezeichnet, soll aber dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen und die Frau bzw. schwangere Person zur Fortsetzung der Schwangerschaft ermutigen. Diese Widersprüche werden durch die Umstellung auf einen Beratungsanspruch überwunden. Schwangere haben danach einen Anspruch auf eine ergebnisoffene Beratung im Rahmen eines inklusiv und niedrigschwellig ausgestalteten Beratungsangebots in § 5 und 6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes neu. Die Beratung ist umfassend und orientiert sich an den Gesprächswünschen und an den Bedürfnissen der Schwangeren. Neu ist ein Rechtsanspruch auf Sprachmittlung, der insbesondere bei diesem Thema von sehr großer Bedeutung ist. Mit der Einführung eines Rechtsanspruchs auf psychosoziale Beratung statt der Pflichtberatung setzt der Entwurf also auf Unterstützung statt auf Androhung von Strafen, Beratungspflicht und Wartefristen. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und so werden auch die fachlichen Standards der psychosozialen Beratung umgesetzt, die auf Freiwilligkeit der Beratung basiert. Das gut aufgestellte Beratungssystem des Schwangerschaftskonfliktgesetzes mit staatlich anerkannten Beratungsstellen wird beibehalten. Und es wird eine Verpflichtung für Ärztinnen und Ärzte vorgesehen, Schwangere auf dieses freiwillige psychosoziale Beratungsangebot auch hinzuweisen. Des Weiteren sieht der Entwurf vor, dass die Kosten für rechtmäßige Abbrüche regelmäßig von den gesetzlichen Krankenkassen getragen werden. Diese Verankerung des Abbruchs als Gesundheitsdienstleistung wird auch positive Effekte auf die Versorgungslage haben. Denn Ärztinnen und Ärzte benötigen für ihre Arbeit Rechtssicherheit. Die besonderen Leistungen bei Bedürftigkeit, § 19 bis 24 Schwangerschaftskonfliktgesetz, können demnach entfallen. Und Lücken im SGB II und SGB XII und sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz, was die Finanzierung von Abbrüchen in Einzelfällen angeht, werden parallel geschlossen.
Sagt Professor Dr. Maria Wersig, die betont, dass gerade die Übernahme der Kosten des Abbruchs durch die Krankenkassen ein wichtiger Beitrag wäre für die Versorgungslage von ungewollt Schwangeren, weil damit in Zukunft auch Rechtssicherheit für Ärztinnen hergestellt werden würde. Professor Dr. Friederike Walper ist Professorin für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und ebenfalls Mitglied der von der Ampelkoalition eingesetzten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Sie geht in ihrem Redebeitrag auf das Verfassungsrecht ein.
Eine ungewollte Schwangerschaft betrifft Freiheit und Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit und Gesundheit und die Intimsphäre der Schwangeren. Alle diese Güter stehen unter dem Schutz der Grundrechte, das ist unumstritten. Das heißt, Gesetze, die den Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch beschränken, können nur mit gewichtigen Gründen von Verfassungsrang gerechtfertigt werden. Zu dieser Frage hat das Bundesverfassungsgericht zuletzt vor etwa 30 Jahren entschieden und auf dieser Rechtsprechung basiert die geltende Rechtslage. Nach seiner Rechtsprechung besteht eine verfassungsrechtliche Schutzpflicht zugunsten des Lebens, die sich auch auf die Zeit der Schwangerschaft erstreckt. Der Schutzbedarf des Embryos oder Fetus ist demnach abzuwägen mit den Grundrechten der Schwangeren. Diese Rechtsprechung wurde und wird aus vielen Gründen kritisiert, unter anderem, weil sie die Grundrechte der Schwangeren zwar benennt, aber praktisch nicht berücksichtigt und weil sie dem Gesetzgeber ungewöhnlich kleinteilig vorschreibt, was er zu tun hat. In diesem Jahr, im April, hat die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin auf der Basis dieses Abwägungsmodells des Bundesverfassungsgerichts eine Neubewertung vorgenommen. Sie hat dabei praktische Erfahrungen mit dem bisherigen Recht, wissenschaftliche Erkenntnisse einbezogen und die Entwicklungen in der verfassungsrechtlichen Debatte und im internationalen Menschenrechtsschutz gewürdigt. Demnach ist es mit dem Grundgesetz vereinbar, in den ersten Wochen der Schwangerschaft sogar verfassungsrechtlich geboten, den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straflos zu stellen, wenn die Schwangere ihn verlangt. Der Schwangerschaftsabbruch darf außerhalb des Strafrechts geregelt werden. Beratungspflichten und obligatorische Wartefristen sind möglich, aber nicht zwingend. Auf dieser Grundlage beruht der Gesetzentwurf. Erst ab dem Zeitpunkt, zu dem der Fetus selbstständig lebensfähig ist, ist der Schwangerschaftsabbruch nach den Empfehlungen der Kommission grundsätzlich als rechtswidrig anzusehen. Der Abbruch nur noch in Ausnahmefällen zulässig. Diesen Zeitpunkt der extrauterinen Lebensfähigkeit setzt der Gesetzentwurf aus Gründen der Rechtssicherheit bei der 22. Woche nach der Empfängnis an. nach diesem Zeitpunkt setzt der Abbruch eine medizinische Indikation voraus im Einklang mit dem bisher geltenden Recht. Und noch ein Satz. Im Jahr 1998 hat das Bundesverfassungsgericht selbst anerkannt, dass der Staat seine Schutzpflicht nur im Zusammenwirken mit der Schwangeren erfüllen kann. Repression habe, und auch hier zitiere ich das Bundesverfassungsgericht, wenig vermocht. Ganz in diesem Sinne und in Übereinstimmung mit der Entwicklung im internationalen Recht wird hier ein Gesetzentwurf vorgelegt, der auf Information und Aufklärung, auf Beratung und soziale Unterstützung setzt, statt auf Repression.
Soweit Professor Dr. Friederike Wappler auf einer Pressekonferenz am 17. Oktober, auf der ein Gesetzentwurf zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs vorgestellt wurde. Die Verbände fordern Bundesregierung und Bundestag auf, dringend ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten, das die Selbstbestimmung, die Entscheidungsfreiheit und den fairen Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen hierzulande sichert. Das französische Parlament hatte übrigens am 5. März dieses Jahres eine Verfassungsreform angenommen, mit der die garantierte Freiheit der Frau zu einem freiwilligen Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung festgeschrieben wurde. Damit ist Frankreich das erste Land der Welt, das dieses Recht in der Verfassung verankert hat. Der Bund für Geiselfreiheit München lädt übrigens am 11. Dezember um 19.30 Uhr zur Podiumsdiskussion Ungewollt schwanger – Wer entscheidet? In das Kulturzentrum Luise ein. Auf dem Podium sind Nicole Bauer, FDP-Bundestagsabgeordnete und Fraktionssprecherin für Frauenpolitik und Diversity, Laura Dornheim, Autorin des Buchs Deine Entscheidung, Mitglied bei den Grünen und IT-Referentin der Stadt München, und Carmen Wegge, SPD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Die Podiumsdiskussion Ungewollt schwanger, wer entscheidet, beginnt am 11. Dezember im Kulturzentrum Luise, Rupertstraße 5. Beginn ist 19.30 Uhr.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Wir bleiben beim Thema Schwangerschaftsabbruch und schauen auf die Leute, die Abtreibung am liebsten verbieten würden. In München gibt es neben dem sogenannten Marsch für das Leben mit vielen tausend TeilnehmerInnen jedes Jahr noch den 1000-Kreuze-Marsch radikaler AbtreibungsgegnerInnen, der am 29. September durch die Straßen von München gezogen ist. Mit dabei hatten sie, soweit man das erkennen konnte, ca. 30 Kreuze, die an die angeblich durch Abtreibung getöteten Kinder erinnern sollen. Von der Feldherrnhalle zogen die MarschiererInnen los und wurden schon am Reiterdenkmal vom Pro-Choice-Bündnis erwartet. Wir waren bei dieser Gegendemo vor Ort und dabei sprach als erstens eine Sprecherin des Pro-Choice-Bündnisses.
Wir setzen uns zusammen aus unterschiedlichen Gruppen, die sich eben seit Jahren mit Antifeminismus und rechter Ideologie beschäftigen. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir mehr werden. Liebe Passantinnen, liebe Passanten, liebe Menschen, die sich heute mit hier uns versammelt haben, liebe Feministinnen, wir sind verdammt nochmal ziemlich wütend. Denn schon zum zweiten Mal dieses Jahr wird München zum Schauplatz einer misogynen, christlich-fundamentalistischen Mobilisierung. Der Kampf gegen reproduktive Selbstbestimmung, die Verteidigung einer vermeintlich natürlichen Geschlechterordnung und eines heteronormativen Familienmodells ist ein Kernanliegen der Rechten weltweit. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich beispielsweise Akteure der AfD sowie andere Rechte aktiv an den antifeministischen und queerfeindlichen Demonstrationen von AbtreibungsgegnerInnen beteiligen. So eben auch heute hier vor unserer Nase auf dem Odeonsplatz. Wir wollen uns entschlossen gegen den selbsternannten 1000-Kreuze-Marsch für das Leben stellen. Wie auch die letzten Jahre zuvor versammeln sich heute ein Haufen christlicher FundamentalistInnen in der Hoffnung mit mindestens 1000 Gleichgesinnten, ich glaube, vorher stand eine Person da, das heißt, es werden sie fix nicht schaffen, läuft dieser traurige Aufzug mit weißen Kreuzen wedelnd durch München. Das werden wir nicht unbeantwortet lassen und stellen uns deswegen hier und heute entschlossen gegen diese misogyne und queerfeindlichen Aufzug. Die Positionen der Fundis sind altbekannt. Schwangere sollen nicht abtreiben dürfen und es wird in verschwörungsideologischer Manier von der Homo-, Trans- oder Abtreibungslobby fabuliert und gegen queere Menschen gehetzt. Immer wieder zeigt sich deutlich, dass fundamentalistische AbtreibungsgegnerInnen eben nicht aus Nächstenliebe handeln. Seit Jahren greifen viele Akteure der fundamentalistischen Szene auf die Methoden der sogenannten Gestaltbelästigung zurück. Hierbei versuchen sie, Schwangere abzupassen und mittels manipulativen und einschüchternden Auftreten den Zugang zu Arztpraxen und Beratungsstellen zu erschweren. Das einzig Gute daran ist, das ist ab jetzt verboten. Die haben vor, ich glaube, einer Woche ihre letzte Gehsteigbelästigung gemacht. Genau, das ist cool, aber die werden damit wahrscheinlich nicht unbedingt aufhören. Das heißt, auch für uns ist es trotzdem wichtig, weiter gegen so eine Scheiße auf die Straße zu gehen. Doch für welches Leben setzt sich die selbsternannte Pro-Life-Aktivistin vermeintlich ein? Für das Leben ungewollt Schwangere schon einmal nicht. Diese würde man mit der geforderten Abtreibungsverbot eine selbstbestimmte Lebensplanung verunmöglichen und sie in ihren körperlichen Selbstbestimmungen massiv einschränken. Zudem werden Schwangere auch potenziell lebensgefährlichen Zuständen ausgesetzt. Deutlich wird das zum Beispiel Amber Nicole Thurman, die im August 2020 in Georgia in den USA verstarb, da sie wegen der strikten Gesetzgebung zu Schwangerschaftsabbrüchen 20 Stunden lang nicht behandelt wurde. Hinzu kommen Todesfälle durch unsichere Abbrüche, die ohne medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden müssen, nachdem sie illegalisiert werden. Und das wollen wir nicht und da stellen wir uns logischerweise dagegen. Genau diese Leben interessieren die Fundis eben nicht. Denn der wichtigste Lebenszweck von Frauen liegt in ihrem traditionalistischen Weltbild in der Rolle der Mutter. Folgerichtig priorisieren christliche FundamentalistInnen das ungeborene Leben, also einen Zellhaufen über das Leben der schwangeren Person. Dieser wird in der Ideologie der selbsternannten Lebensschutzbewegung die Fähigkeit abgesprochen, sich bewusst und aktiv gegen einen Schwangerschafts- oder eben für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Vielmehr seien Schwangere mit dem Wunsch nach einem Abbruch lediglich manipuliert und fehlgeleitet worden. Mal ist es ausgedachte Abtreibungslobby, mal die erfundene Translobby, die Frauen und Menschen mit Uterus ihr Recht auf Selbstbestimmung zugestehen will. Und so kommen wir auch schon auf das, was bei all diesen Erzählungen gleich bleibt. Das Ziel, Menschen mit Uterus das Recht zu nehmen, selbst über ihren Körper zu bestimmen. Darüber hinaus verteidigen die Fundis aggressiv die vermeintlich wahren und gottgegebenen Geschlechtsidentitäten, die ihre zentrale Aufgabe in der heterosexuellen Kleinfamilie finden. Entsprechend stören queere Identitäten und Lebensrealitäten ihre reaktionäre Geschlechtervorstellung. In einem Weltbild, das nur Frauen und Männer kennt, wobei erstmal primär Frauen als Mütter und gebärfähig adressiert werden und letztere, also Männer, als Beschützer der Familie, hat die Vielfalt queeren Lebens außerhalb der binären Geschlechterdoktrine sowie zum Beispiel Liebe jenseits reproduktiver Zwecke keinen Platz. Wir aber wollen mehr vom Leben als rigide Moralvorstellungen, zweckmäßige Beziehungen, die ums Gebären von Kindern drehen und ein Geschlechterbild, das sich explizit gegen queere Menschen richtet. Wir bleiben bei unserer Forderung nach einem guten und selbstbestimmten Leben für alle. Und dieses können wir nur im Kampf gegen den Paragraph 218, gegen den Fundamentalismus und gegen das Patriarchat erreichen. Und deswegen stehen wir hier und heute auf der Straße für Pro-Choice. Ehe, Kirche, Vaterland, unsere Antwort lautet Widerstand.
Soweit ein kurzer Ausschnitt von der Sprecherin des Pro-Choice-Bündnisses auf der Kundgebung am Odeonsplatz gegen den 1000-Kreuze-Marsch. Wie gesagt, es waren nur wenige Kreuze auf dem 1000-Kreuze-Marsch zu sehen, bei ca. 100 TeilnehmerInnen. Kommen wir zur Versorgungslage von ungewollt Schwangeren. Die bisher nur in Teilen vorgestellte ELSA-Studie, das heißt Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer, Angebote der Beratung und Versorgung, verfasst hat das ein Hochschulforschungsverband, zeigt, dass gerade Bayern massiven Nachholbedarf in der Versorgungslage für ungewollt Schwangere hat. In 85 von 400 Landkreisen in Deutschland ist laut Studie eine angemessene Erreichbarkeit zum nächsten Angebot für einen Schwangerschaftsabbruch nicht gegeben. Von diesen 85 Landkreisen liegen 43, also mehr als die Hälfte, in Bayern. Auch Christina von der Beratungsstelle Pro Familia München hält die Versorgungslage für desolat.
Für die Personen, die uns nicht kennen: Der Pro Familia Ortsverband München ist ein gemeinnütziger, konfessionell und politisch unabhängiger Verein. Wir setzen uns unter anderem für die eigenverantwortliche Familienplanung und selbstbestimmte Sexualität ein. Wie viele von euch wissen und gehört haben, werden vor allem Falschinformationen von den SelbstbestimmungsgegnerInnen des Tausendkreuzemarsch gestreut. Um hiermit aufzuräumen, möchte ich gerne Zahlen nennen, die auf wissenschaftlichen Untersuchungen und statistischen Erhebungen basieren. Jedes Jahr werden etwa 100.000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Das ist in etwa jede siebte Schwangerschaft. Die Gründe hierfür sind so vielfältig, wie wir Menschen es auch sind. Anders als oft von Medien oder SelbstbestimmungsgegnerInnen dargestellt, haben mehr als die Hälfte bereits ein oder mehrere Kinder. Sie wissen genau, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen, und sind sich ihrer Entscheidung völlig bewusst. Eine weitere Behauptung der SelbstbestimmungsgegnerInnen ist, dass fast alle Frauen nach einem Abbruch psychische Krisen erleben und so schwer davon belastet sind, dass sie die Entscheidung nicht verarbeiten können. Das Verbundprojekt ELSA hat wissenschaftlich basierte Erkenntnisse zu maßgeblichen Einflussfaktoren auf das Erleben und die Verarbeitung einer ungewollten Schwangerschaft, die Versorgungssituation in Deutschland und die Bedarfe betroffener Personen erhoben. Die Studienergebnisse zeigen, ob eine ungewollte Schwangerschaft ausgetragen oder abgebrochen wird, hat längerfristig keinen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden, wenn die Entscheidung selbstbestimmt getroffen werden konnte. Die psychische Belastung für ungewollt schwangere Personen steht vielmehr im Zusammenhang mit den gesetzlichen, ökonomischen und strukturellen Hürden, die in Deutschland immer noch bestehen. Vor allem die Versorgung und Erreichbarkeit von ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, ist desolat. In allen anderen Bundesländern gibt es mehr Abbruchsärztinnen als in Bayern. In den 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es in 61 Fällen kein Angebot zum Schwangerschaftsabbruch. Die betroffenen Personen empfinden eine gesteigerte Belastung durch Stigmatisierung von Familie, dem Freundeskreis, ArbeitskollegInnen und der Öffentlichkeit. Es darf nicht sein, dass der mit am meisten durchgeführte gynäkologische Eingriff immer noch so stark tabuisiert wird. Er kein Teil der Gesundheitsfürsorge und Vorsorge ist und tatsächlich im Jahr 2024 immer noch als Straftat im Strafgesetzbuch steht. Wir vom Pro Familia fordern eine Gesetzesreform mit Einbezug der sexuellen und reproduktiven Rechte der Menschen. Eine selbstbestimmte Entscheidungsfreiheit statt Kriminalisierung und Stigmatisierung. Eine Enttabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in der Gesellschaft. Eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und kostenfreie medizinische Versorgung. Ein Recht auf Beratung statt der vorgeschriebenen Beratungspflicht. Und ein Recht auf sexuelle Bildung in allen Altersgruppen. Wir fordern alle auf, einer schwangeren Person die eigene Entscheidungsfähigkeit nicht abzusprechen und Menschen selbst über ihren Körper entscheiden zu lassen. My body, my choice. Vielen Dank.
Das sagte Christina von Pro Familia München auf der Pro-Choice-Demo am 29. September, die als Gegenkundgebung zum Tausendkreuzemarsch radikaler AbtreibungsgegnerInnen stattfand.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Wir kommen zum Thema Tanz- und Feierverbot an sogenannten stillen Tagen in Bayern. Da gibt es in Bayern im November sogar 4, Allerheiligen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag und Totensonntag. An diesen Tagen veranstaltet bzw. veranstaltete, Allerheiligen ist ja schon vorbei, der Bund für Geistesfreiheit München insgesamt 19 Feste in 8 Locations. Freiheitshalle, Import-Export, Prosecco-Bar, Goldener Reiter, Milchbar, Jococho, Vintage-Bar und Fat Cat. Aber um das tun zu können, müssen einige Hürden überwunden werden. Die Veranstaltungen an stillen Tagen müssen vom Münchner Kreisverwaltungsreferat KVR erstmal genehmigt werden, was gelegentlich zu Problemen führt. Auf den Festen und Partys muss der Bund für Geistesfreiheit München zudem regelmäßig erläutern, was seine weltanschaulichen Anliegen und Vorhaben sind. So steht es in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2016. Die Richterinnen in Karlsruhe hatten entschieden, dass Artikel 5 des Bayerischen Feiertagsgesetzes mit der Weltanschauungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit nicht vereinbar ist. Damit folgte es einer Verfassungsbeschwerde des Bunds für Geistesfreiheit, der sich nach dem Verbot seiner Heidenspaß statt Höllenqualparty an Karfreitag 2007 durch alle Instanzen geklagt hatte. Das heißt, die Partys, auf denen getanzt und gefeiert wird, müssen regelmäßig für Redebeiträge unterbrochen werden. Wie sich das anhört, da hören wir jetzt mal rein.
Und nun zu etwas völlig anderem. Erster Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Nein, heute ist ein sogenannter
stiller Tag,
an dem in Bayern eigentlich nicht getanzt und gefeiert werden darf. Laut Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2016 darf auf Partys des Bundes für Geistesfreiheit München trotzdem getanzt und gefeiert werden, wenn wir euch regelmäßig über unser Anliegen informieren. Und das tun wir jetzt. Der Bund für Geistesfreiheit München orientiert sich an den Grundsätzen der Aufklärung. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Wir wenden uns entschieden gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und jegliche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Warum darf an einem stillen Tag wie heute, an dem es in Bayern Tanz- und Feierverbot gibt, mit dem Bund für Geistesfreiheit München getanzt und gefeiert werden? Laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2016 darf trotz Musik- und Tanzverbot an sogenannten stillen Tagen gefeiert werden. Die RichterInnen in Karlsruhe hatten am 7. Oktober 2016 entschieden, dass Artikel 5 des Bayerischen Feiertagsgesetzes mit der Weltanschauungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit nicht vereinbar ist. Damit folgte es einer Verfassungsbeschwerde des BFG München, der sich nach dem Verbot seiner Heidenspaß- und Höllenqualparty an Karfreitag 2007 durch alle Instanzen geklagt hatte. Als Grundlage des Urteils des Bundesverfassungsgerichts hat der Bund für Geistesfreiheit München im Jahr 2017 Heidenspaßpartys im Oberanger Theater, 2018-19 im Blitzclub und 2022 in der The Keg Bar mit Tanz, Live-Musik, Kabarett und vielem mehr veranstaltet. An Gründonnerstag und Karfreitag 2023 waren es dann schon 7 Veranstaltungen. Im November 2023 Allerheiligen, Buß- und Bettag, Volkstrauertag und Totensonntag, insgesamt 14 Feste. Und an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag 2024 hat es insgesamt 47 Veranstaltungen des Bundes für Geistesfreiheit in München gegeben.
Ja, hallo, mein Name ist Assunta Tamileo, ich bin vom Bund für Geistesfreiheit. Und die Tatsache, dass Sie jetzt aufhören müssen zu tanzen und stattdessen mich auf Ihrer großen Leinwand hier sehen, das bedauere ich eigentlich unendlich und zutiefst. Denn das ist leider dem Umstand geschuldet, dass ich zwar gerne hätte, dass Sie grenzenlos zu wilder Musik den ganzen Abend tanzen, aber der Freistaat Bayern, also die bayerische Staatsregierung, uns als Veranstalter vom BFG München dazu zwingt, dass wir Ihre Tanzfreude einschränken müssen. Das ist leider gesetzlich so vorgeschrieben. Das heißt, Sie müssen jetzt also mich kurz anhören, dass ich Ihnen erkläre, warum Sie jetzt nicht weiter tanzen können, aus dem ganz einfachen Grund. Es ist von staatlicher Seite mit Rücksicht auf christliche Bekenntnisse heute untersagt, ab einer bestimmten Uhrzeit hier wild und grenzenlos und fröhlich und erfreut im Diesseits das Tanzbein zu schwingen. Und ich will Ihnen damit nur sagen, ich persönlich hätte es lieber, dass ich nicht zu Ihnen reden müsste, aber wir können da leider nichts dran ändern. Die Tatsache, dass Sie hier unterbrochen werden bei Ihrer Tanzfreude, ist dem Umstand geschuldet, dass es Menschen gibt im Freistaat Bayern, die der Ansicht sind, dass Sie heute an einem sogenannten stillen Tag eben nicht fröhlich sein sollen. Und wenn Sie nicht verstehen, warum das so ist, dann hat es Möglichkeiten, sich da einzulesen. Ich kann es Ihnen auch einfach so sagen, aus Rücksicht auf christliche Bekenntnisse, die im Freistaat Bayern staatstragend sind und von Staats wegen privilegiert und geschützt werden. Deswegen ist man der Ansicht, sollen sie hier sich dieses Umstandes bewusst werden. Vielleicht werden sie bekehrt, wenn sie innehalten beim Tanzen, dass sie doch wieder katholisch oder evangelisch werden oder sich katholisch oder evangelisch gebärden heute. Und wenn nicht, dann ist es zumindest so, dass der Versuch, sie von ihrer Freude abzubringen, von ihrer Lebensfreude, von staatlicher Seite aus im 21. Jahrhundert im Freistaat Bayern ausdrücklich gewünscht ist. Und wenn wir vom BFG München, die das hier veranstalten und dankenswerterweise mit verschiedenen Clubbetreibern das hier durchsetzen können, die Tatsache, dass wir das so machen müssen, ist eine Pflicht für uns, weil ohne uns und ohne diese Unterbrechung des heutigen Abends dürften Sie das leider gar nicht. Wer Fragen dazu hat, wer wissen will, warum, wie man das umgehen kann oder doch nicht umgehen kann und warum das überhaupt so ist, wie es ist, kommen Sie nachher zu uns während der Veranstaltung, nach der Veranstaltung, in den Pausen dieser Veranstaltung. Wir haben Informationen dabei, wir klären Sie auf und schließen Sie sich uns an, dass Sie im nächsten Jahr um diese Zeit oder beim nächsten stillen Tag Ihre Tanzfreude uneingeschränkt ausgelebt werden kann.
Laut Bayerischem Feiertagsgesetz darf eigentlich an einem christlichen Feiertag wie heute nicht getanzt und gefeiert werden. Für den Bund für Geistesfreiheit München gilt das jedoch seit 2016 nicht mehr. Laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf der Bund für Geistesfreiheit trotz Musik- und Tanzverbot an sogenannten stillen Tagen in Clubs und Bars tanzen und feiern. Das reicht aber nicht. Wir müssen laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts an einem stillen Tag regelmäßig über unsere Anliegen informieren. Es darf also nicht nur ums Tanzen und Feiern, sondern es muss auch um unseren Einsatz für Bürgerrechte und Demokratie und um unsere Weltanschauung gehen. Nur dann können wir unsere Partys feiern. Klingt seltsam und ist es auch. Wie sich sowas anhört, hier ein Beispiel. Liebe Tanz- und Feierfreudige, warum sollte jemand an stillen Tagen nicht tanzen dürfen? Woran sollte sich ein gläubiger Christ stören, wenn eine Party in einem geschlossenen Raum stattfindet? Und es kann auch nicht Aufgabe des Staates sein, Menschen Vorschriften zu machen, wie sie an einem Feiertag ihre Freizeit verbringen sollen, oder? Selbstverständlich sollen und dürfen ChristInnen in Stille und Trauer gedenken. Sie dürfen aber anders und Nichtgläubige nicht zwingen, es ihnen an einem solchen Tag gleich tun zu müssen. Wir zwingen ja auch niemanden, mit uns zu tanzen. Und natürlich haben wir als Bund für Geistesfreiheit München eine wirklich frohe Botschaft. Alle Menschen sind herzlich eingeladen, an den stillen Tagen zu unseren Partys zu kommen. Und mit alle meinen wir alle. Nicht nur Ungläubige sind willkommen, sondern auch Gläubige, Andersdenkende, Zweifelnde jeden Alters, jeden Geschlechts, jeder sexuellen Orientierung, jeder Herkunft. Auf einen wunderbaren, friedvollen, gut gelaunten Feiertag.
Ja, mein Name ist Wolf Steinberger. Eins meiner Lebensthemen ist die Trennung zwischen Staat und Kirche. In dieser Funktion bin ich jetzt im Vorstand des Bundes für Geistesfreiheit. Tanzverbot ist in meinen Augen eine Pflicht zur Religion. Das heißt, wenn ich jetzt nicht evangelisch bin und den Tod von Jesus Christus, wenn mich der nicht besonders interessiert, aber ich muss trauern um den Tod von Jesus. Da sagt jeder, ja wieso, musst du nicht? Doch, muss ich. Ich kann in meiner eigenen Kneipe keine Veranstaltung durchführen, in der Musik gespielt wird, nicht mal in meiner eigenen Kneipe, nicht mal in einer geschlossenen Veranstaltung, wo nur Atheisten kommen, wo sich also kein Christ beleidigt fühlen kann. So war die Gesetzeslage. Und deswegen haben wir eine Heidenspaßparty am Karfreitag gemacht, wo uns gegen Strafandrohung von 10.000 Euro verboten wurde, dass wir Musik auflegen. Und das haben wir absichtlich gemacht. Am Anfang hat sich gar keiner darum gekümmert, aber dann haben wir das ein bisschen pressetechnisch verbreitet und dann ist tatsächlich das erzbischöfliche Ordinariat eingestiegen und hat das Kreisverwaltungsreferat da bearbeitet, dass die diese Veranstaltung verbieten und dagegen haben wir geklagt und nach langen Jahren und viel Geld und Energie, die da drin steckt, hat das Bundesverwaltungsgericht festgelegt, dass dieses Tanzverbot nicht zulässig ist. Jetzt könnte man meinen, damit ist alles in Ordnung. ist es aber leider nicht. Ich darf jetzt zwar eine Veranstaltung machen, aber ich muss beweisen, dass das ein weltanschauliches Statement ist. Also wenn ihr jetzt alle hier seid und tanzen wollt, dann ist das unzulässig, solange er nicht sagt, nein, 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 ich bin gottlos glücklich, ich bin ein BFG-Mitglied oder sowas. Die Behörden machen uns auch weiterhin das Leben schwer, das heißt also diese Bescheide für die Ausnahmegenehmigung vom Tanzverbot ist kostenpflichtig und es gibt ja immer wieder Fälle, wo uns diese Genehmigung dann versagt wird. Und zwar deswegen, weil nicht sichergestellt ist, dass die Leute aus weltanschaulichen Gründen tanzen, sondern vielleicht tanzen die einfach nur zum Spaß. Das geht ja gar nicht. Die können ja nicht einfach nur zum Spaß tanzen. Und darum muss man weiterklagen und darum bitten wir euch auch, uns dabei zu unterstützen, weil wenn ihr hier seid jetzt und tanzen wollt, dann hat das sicher auch den Grund, dass ihr Spaß haben wollt. Und für diesen Spaß einzutreten, da bitte ich euch und unterstützt uns und helft uns, weiterzuklagen, unterstützt unser Anliegen, werdet Mitglied beim BFG, das ist billig oder kostet gar nichts, wenn man eine Fördermitgliedschaft beantragt. Also Leute, unterstützt uns, wenn ihr auch der Meinung seid, dass diese Sonderrechte der Kirche mit dem Tanzverbot eine Religionspflicht sind und deswegen gar nicht gehen.
Mein Name ist Ecco Di Lorenzo. Ich bin Soul- und Jazzmusiker aus München und Teil der Latino-Salsa-Szene hier. Meine Sprache ist die Musik und der Tanz. Und laut Grundgesetz Artikel 3 darf man wegen seiner Sprache nicht benachteiligt werden. Du darfst feiern, aber nicht tanzen. Die Clubs dürfen öffnen, aber keine Musik machen. Okay, die Kirchen haben sich in den letzten Jahren wegen ihrer sexuellen Doppelmoral nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und die gläubige Gemeinde wendet sich in Scharen ab. Aber wie heißt es schon so schön bei Thomas Münzer? Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann zum Feind wird. Nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist christlich. Ohne uns wird es still, hieß es in der Corona-Zeit. Denn es ist zutiefst menschlich, zusammenzukommen und sich mitzuteilen. Und der Tanz ist eine der elementarsten Sprachen, die uns als Mensch ausmacht. Aber in Bayern bekommt man also eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro, wenn man an einem der stillen Feiertage Tanzen ermöglicht. Das ist nicht gut. Gäbe es einen Gott, er würde sich im Grab herumdrehen. Per Gesetz, also Gesetz, alleine das ist ohnehin schon eine Unverschämtheit, dürften keine öffentlichen Tanz-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen stattfinden. Es sei denn, der ernste Charakter bleibt gewahrt. Nun, mir ist es ernst. Ich gedenke nicht nur an Ostern oder am Volkstrauertag der Opfer von Ungerechtigkeit und Verfolgung. Nein, ich tue das Tag für Tag. Doch das beste Gedenken ist die Tat und das Wort, nicht das Schweigen. Und am Ende des Tages muss man die Trauer abschütteln. Emma Goldman, eine russische Anarchistin, die mit 17 Jahren in die USA ausgewandert ist, las 1934 den eigenen Genossen, die Leviten. In ihrer Autobiografie schreibt sie Folgendes. Bei den Tänzen war ich eine der unermüdlichsten und fröhlichsten. Eines Abends nahm mich ein Genosse beiseite mit ernstem Gesicht, als wollte er den Tod eines lieben Kameraden verkünden. Und er flüsterte mir zu, dass es sich für einen Agitatoren nicht zieme zu tanzen. Jedenfalls nicht mit solch rücksichtsloser Hingabe. Meine Frivolität würde der anarchistischen Sache nur schaden. Ich sagte ihm, er solle sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich glaube nicht, dass eine Sache, die für ein schönes Ideal steht, die Verleugnung von Leben und Freude verlangen solle. Dass man nicht erwarten könne, dass ich Nonne werde. Ich will Freiheit, das Recht auf Selbstdarstellung, auf schöne, strahlende Dinge. Ist das nicht schön? Und strahlt nicht jeder, der tanzt? Deswegen weg! Mit den Trauerklößen, weg mit diesen völlig unnötigen, freudlosen, ungerechten, verknöcherten Tanzverbot.
Die Forderung des BFG München ist klar. Das Tanzverbot muss weg. Ein solches Instrument der Bevormundung und Kontrolle von Menschen hat in einer Demokratie nichts zu suchen. Dazu muss endlich das bayerische Feiertagsgesetz reformiert werden. Auch auf einen Vorwurf, der uns gegenüber immer wieder geäußert wird, gibt es eine einfache Antwort. Nein, wir wollen keine gesetzlichen Feiertage abschaffen. Aber wir können uns eine Umbenennung von Feiertagen in einem immer säkularer werdenden Land gut vorstellen. Und wir plädieren für andere gesetzliche Feiertage, zum Beispiel Internationaler Frauentag am 8. März, Tag der Befreiung am 8. Mai oder Tag der Menschenrechte am 10. Dezember.
Soweit einige Ausschnitte aus Redebeiträgen, die während der Heidenspaßpartys regelmäßig gebracht werden müssen. 8 der 19 Partys fanden in der Nacht von Halloween auf Allerheiligen oder an Allerheiligen statt. Und natürlich geht es bei den Redebeiträgen nicht nur um das Tanzverbot an stillen Tagen, sondern um das gesamte Themenspektrum des Bunds für Geistesfreiheit München.
Entschuldigung, wir müssten euch kurz unterbrechen. Laut Bundesverfassungsgericht müssen wir, der Bund für Geistesfreiheit München, an sogenannten stillen Tagen, an denen Tanzen und Feiern in Bayern verboten ist, in regelmäßigen Abständen darüber informieren, wer wir sind und warum wir sehr wohl tanzen und feiern dürfen. Und das tun wir jetzt. Der Bund für Geistesfreiheit München ist eine Weltanschauungsgemeinschaft, die sich an den Grundsätzen der Aufklärung orientiert. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Wir setzen uns ein für ein selbstbestimmtes Leben und für die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse unter Beachtung ethischer Kriterien. Gegenseitige Toleranz und Respekt vor der Meinung Andersdenkender sind uns sehr wichtig. Wir machen Veranstaltungen, zum Beispiel zu den Themen Sterbehilfe, Ethikunterricht, Menschenrechte und Frieden, kirchliches Arbeitsrecht, Missbrauch in den Kirchen und gehen gegen radikale AbtreibungsgegnerInnen auf die Straße. Zudem gedenken wir jedes Jahr am 7. Januar den Opfern des Terroranschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo, begehen den Tag der Menschenrechte und feiern den Evolutionstag. Am 19. Dezember 2023 hat das Bundesverwaltungsgericht unsere Klage gegen den Kreuzerlass von Ministerpräsident Söder abgewiesen. Daher ziehen wir jetzt vor das Bundesverfassungsgericht. Unsere Klage gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz, das mehr zu einem autoritären Sicherheitsstaat passt, wurde am 14. Juni 2023 vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof abgewiesen. Erfolgreich hingegen haben wir vor dem Bundesverfassungsgericht durchgesetzt, dass das Tanzverbot an Karfreitag und anderen sogenannten stillen Tagen nicht mehr gilt. Seitdem veranstalten wir regelmäßig unsere Heidenspaßpartys, zum Beispiel an den stillen Tagen an Ostern oder im November jedes Jahr. Mit dem Konkordat von 1924 unterzeichneten der Heilige Stuhl und der Freistaat Bayern einen ganz besonderen Vertrag. Quasi eine Ehe von Thron und Altar, die seit 100 Jahren der katholischen Kirche Privilegien gewährt und sichert, die weltweit einmalig sind. Im Konkordat sind beispielsweise die finanziellen Verpflichtungen des Freistaats gegenüber der katholischen Kirche geregelt. So zahlen die bayerischen Steuerzahler im Jahr 2024 knapp 80 Millionen Euro an Staatsleistungen an die katholische Kirche. Gelder, die die Kirche noch immer als Ausgleichszahlung aufgrund der Säkularisation kirchlicher Territorien während der Napoleonischen Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts bekommt. Der BFG München spricht sich seit langem für eine sofortige und entschädigungslose Abschaffung der Staatsleistungen aus. Selbst wenn man der Auffassung wäre, dass es sich bei den Staatsleistungen um Entschädigungszahlungen aufgrund von Säkularisierungsprozessen handelt, nach über 200 Jahren sind diese Verpflichtungen längst und um ein Mehrfaches abgegolten. Wie soll man Menschen, darunter immer mehr Konfessionsfreie, heutzutage erklären, dass die katholische Kirche in Bayern diese staatlichen Gelder, zum Beispiel für das Personal der Erzdiözesen, einschließlich der Gehälter und standesgemäßer Wohnungen der Erzbischöfe und Bischöfe verwendet? Spätestens seit der TV-Dokumentation »Wie Gott uns schuf«, in der sich Anfang des Jahres 2023 in der ARD zur besten Sendezeit 125 Beschäftigte als queer outeten, ist das kirchliche Arbeitsrecht, der sogenannte dritte Weg, enorm unter Druck. Zitat: Gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Heißt das nun, das kirchliche Arbeitsrecht könnte zur Disposition stehen und abgeschafft werden? Nein, das ist nicht zu erwarten. Ob es überhaupt eingeschränkt wird, ist inzwischen mehr als fraglich. Eine zunehmende Zahl an KritikerInnen moniert, dass eine Krankenpflegerin Christin sein müsse, um in einem kirchlichen Krankenhaus arbeiten zu dürfen. Dass sich vor allem die Caritas immer noch schwer damit tue, Wiederverheiratete oder Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich oder nicht binär sind, zu beschäftigen. Und dass MitarbeiterInnen bei Caritas und Diakonie keine Betriebsräte gründen, keine Tarifverträge abschließen sowie nicht streiken dürfen. Einige Bistümer haben inzwischen erklärt, aufgrund der sexuellen Orientierung oder Wiederverheiratung nicht mehr zu kündigen. Es tut sich also ein bisschen was im individuellen Arbeitsrecht. Weniger hingegen im kollektiven Arbeitsrecht, weil die Ampelkoalition trotz ihrer Ankündigung im Koalitionsvertrag nichts Wesentliches unternommen hat für die 1,3 Millionen Mitarbeiterinnen, die vom kirchlichen Arbeitsrecht betroffen sind. Das ist besonders absurd, auch deswegen, weil beispielsweise die Sozialunternehmen Diakonie und Caritas zum allergrößten Teil vom Staat und den Sozialversicherungsträgern bezahlt werden. Das Streik- und Gewerkschaftsverbot muss endlich fallen. Anfang April 2024 wurden die Empfehlungen der von der Ampelregierung eingesetzten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin öffentlich. Darin steht, innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen sollen Frauen grundsätzlich einen Abbruch vornehmen lassen können. Auch bis zur 22. Schwangerschaftswoche können Abbrüche legalisiert werden. Dazu bedürfe es aber einer gesetzlichen Regelung. Und in der Spätphase, also nach der 22. Woche, soll der Abbruch zwar grundsätzlich rechtswidrig bleiben, müsse aber nicht strafbar sein, so die Kommission. Frauenorganisationen, die sich seit Jahren für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs einsetzen, der im Strafgesetzbuch in § 218 gleich nach Mord und Totschlag geregelt ist, zeigten sich mit den Vorschlägen sehr zufrieden. Die VertreterInnen der Ampelregierung hingegen, die die Kommission selbst eingesetzt hatten, ruderten zurück. Familienministerin Paus sprach von guter Grundlage für den nun notwendigen und offenen und faktenbasierten Diskurs. Justizminister Buschmann möchte verhindern, dass diese Debatte die politische Mitte spalten und die politischen Ränder stärken könnte. Und auch Gesundheitsminister Lauterbach warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft. Unterstützung für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen schaut anders aus. Inzwischen ist es eher unwahrscheinlich, dass § 218 StGB abgeschafft wird. Der Bund für Geistesfreiheit München wird am 11. Dezember eine Podiumsdiskussion, zu der auch eine SPD, eine FDP-Bundestagsabgeordnete und eine Vertreterin der Grünen zugesagt haben, im Münchner Kulturzentrum Luise veranstalten. Die Zeit ist reif für einen gemeinsamen Ethikunterricht für alle SchülerInnen. Das belegen sowohl bundes- und bayernweite Umfragen als auch Zahlen zur Religionszugehörigkeit in München. So gehören in München nur noch ein Drittel der EinwohnerInnen einer der beiden großen Kirchen an. Für einen gemeinsamen Ethikunterricht sprachen sich 2022 in einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK zum Religionsethikunterricht 72% von 4030 repräsentativ ausgewählten BürgerInnen im Alter von 18 bis 74 Jahren aus. In Bayern wurden 674 Personen befragt. 64% befürworteten einen gemeinsamen Ethikunterricht. Sogar bei der Gruppe, die sich laut Aussage der katholischen evangelischen Konfession sowie der muslimischen Glaubensrichtung zugehörig fühlen, waren es immer noch 53%, die sich für einen gemeinsamen Ethikunterricht aussprachen. Deswegen braucht es endlich einen gemeinsamen Ethikunterricht für alle. Ein Ethikunterricht, der Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen weltanschaulichen, kulturellen und religiösen Hintergründen zusammenbringt, könnte gerade in der heutigen Zeit eine herausragende Rolle an den Schulen spielen. Denn wo sonst könnten Kinder und Jugendliche besser miteinander über wichtige Themen aus den Bereichen Philosophie, Religionskunde, Naturwissenschaften sowie Menschenrechte und Demokratie diskutieren, als im Klassenzimmer unter Anleitung einer in ethischen Fragen ausgebildeten Lehrkraft? In einem Ethikunterricht für alle können wichtige gesellschaftliche Fragen in einem geschützten Raum diskutiert werden. Ein solcher Unterricht führt zu Toleranz, Kritikfähigkeit und zu mehr Weltoffenheit. Er würde auch die gesellschaftliche Realität einer immer bunter werdenden Gesellschaft abbilden.
Soweit exemplarisch einige unserer Redebeiträge auf den Heidenspaßpartys des Bunds für Geistesfreiheit München an stillen Tagen. Die nächsten Termine sind am 16. November in der Freiheitshalle, im Goldenen Reiter und in der Prosecco Bar. Am 17. November sind wir im Vintage Club und im Import-Export. Dann geht's weiter mit dem 20. November, da sind wir im Jococcio und der Prosecco Bar. Am 23. November geht's wieder in die Freiheitshalle, in den Goldenen Reiter und in die Prosecco Bar. Und am 24. November sind wir noch einmal im Vintage Club. Mehr Informationen darüber gibt es auf unserer Internetseite www.bfg-münchen.de. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf die Diskussionsveranstaltung des Bunds für Geistesfreiheit München, Ungewollt schwanger, wer entscheidet? Da geht es um die Debatte zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bzw. um die Abschaffung des § 218 Strafgesetzbuch. Darüber hinaus sprechen wir in der Diskussion über die prekäre Versorgungslage ungewollt Schwangerer in Bayern. Zugesagt haben die Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge von der SPD aus Starnberg. Sie ist die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landesgruppe Bayern. Mit dabei auch die Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer von der FDP aus Landshut. Sie ist Sprecherin für Frauenpolitik und Diversity. Und auf dem Podium ist auch Laura Dornheim, Autorin des Buchs Deine Entscheidung. Sie ist Mitglied bei den Grünen und die IT-Referentin der Stadt München. Die Veranstaltung findet statt am 11. Dezember im Kulturzentrum Luise-Ruppert-Straße 5. Die Örtlichkeit ist öffentlich mit der U3, U6, Haltestation Poggi-Straße wunderbar erreichbar oder mit dem 62er Bus, da ist die Haltestation direkt vor der Tür. Beginn am 11. Dezember ist um 19.30 Uhr. Und der nächste Stammtisch des Bunds für Geistesfreiheit München ist am Donnerstag, 28. November um 20 Uhr im Hotel und Café Mariandl, Goethestraße 51. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Und damit sind wir am Ende der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München angelangt. Falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder gar Mitglied werden wollen, dann finden Sie alle Informationen unter www.bfg-münchen.de. Auf Radio Lora München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Der nächste Termin ist Dienstag, 3. Dezember. Alle Sendungen des Bunds für Geistesfreiheit München können Sie auf www.bfg-münchen.de nachhören. Auch die eben gehörte. Und bei Radio Lora München auf der 92.4 geht es jetzt weiter mit dem Lora Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.